Podcast-Werkstatt.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem wirklich allerletzten Podcast mit Robert Müller und Christoph Strasser. Wer sich erinnern kann, Bihać in Bosnien. Wir sind dort gesessen, haben in einer dunklen, staubigen Garage aufgenommen und haben dort, glaube ich, beim Intro gesagt, weil das irgendjemand uns geschrieben hat, dass das wahrscheinlich das allerletzte Mal ist, dass der Robert Müller eingeladen wird, weil er hat mich geschlagen und hat sicher jetzt quasi bei mir die Freundschaft verspielt und ich will nie mehr mit ihm ein Wort reden. Und das war nicht so und jetzt hat sich der Spieß wieder umgedreht. Ich war schneller als er und wir haben uns trotzdem wieder getroffen.
Vor allem beim Server-Podcasten kann er ja nichts von dir lernen. Das heißt, die Gefahr ist nicht so groß, dass er die Tricks und Tipps und Tricks von dir abschaut, nachmacht und besser macht.
Aber trotzdem muss ich sagen, es war extrem cool. Ich möchte es kurz so umreißen. Wir sind dort gesessen. Es war 8 in der Früh, kurz danach, oder wir sind beide dann am gleichen Tag heimgeflogen. Und es war am Abend davor die finnische Party. Ich war ein bisschen bedient. Ich habe dort nicht nur Mineralwasser getrunken, sondern ein paar andere Getränke auch. Und man hört im Hintergrund halt ein bisschen das Wasser plätschern und irgendwo ist dann in einer Lagerhalle gearbeitet worden. Aber trotzdem haben wir irgendwie versucht, so locker und vor allem so bald wie möglich nach dem Rennen über das Ganze zu plaudern. Und was ich irgendwie spannend gefunden habe, der Robert hat ja auch schon in seinen Postings sehr eindeutig gesagt, dass er absolut nicht zufrieden war. Flo, kannst du dich an seine wie immer sehr trockenen und pragmatischen Fazit-Posts erinnern?
Er hat jedenfalls gesagt, anders als mit uns Podcasten, es war wahrscheinlich sein letztes TCR, hat er zumindest behauptet.
Ja, und immer sagen, ich finde es gut, wenn viele Leute immer so das Positive herausstreichen und man kann aus jedem Erlebnis irgendwie was Positives mitnehmen. Ich verstehe es aber auch total, der Robert ist ein echter Wettkämpfer und ein Radrennfahrer und es gibt einfach manchmal Erlebnisse oder Ergebnisse, mit denen man nicht zufrieden ist, wo man sich mehr erwartet hätte und ich finde es auch wirklich mutig von ihm oder sehr angenehm, dass er das einfach so ausspricht, ohne irgendwas schön zu reden. Jeder andere würde sich extrem freuen über Platz 6.
Vorläufig über ein Finish, über 2 Sektorbestzeiten, Stand jetzt. Aber ja, der Robert ist angetreten, um dich zu schlagen, um abzuliefern und er wurde enttäuscht.
Und das hört man auch und trotzdem war es wieder mal ein sehr, sehr cooles Gespräch mit ihm. Wir haben echt einen Spaß gehabt und wir wünschen jetzt viel Spaß beim Zuhören und bitte überhört die, sagen wir mal, Produktionsschwäche. Es war der Tag nach der Party und aufgenommen wurde nur mit einem Handy direkt am Strand.
Ja, und das ist jetzt die 2. Folge hintereinander, die du mich zwingst anzuhören.
Aber bei der nächsten bist du wieder dabei und das dann reden wir beide.
Aber ihr da draußen, ihr hört natürlich gern unsere Podcasts, also bitte hört auch diese Folge an und hört auch die, wo ich dabei bin, an.
Wie hat dir gestern die Finisher Party gefallen?
Naja, also war jetzt nichts Besonderes, fand ich. Es gab nichts zu essen. Also wirklich, wirklich gar nichts. Ein Freigetränk pro Person. War ganz nett, aber ja, nichts Besonderes, fand ich.
Ich habe es schon irgendwie nett gefunden, weil halt sehr viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen da waren. Also die meisten, ein paar sind natürlich schon weg gewesen. Ja. Und die Stimmung war jetzt schon cool. So. Der Club heraus da, also die Bar am Wasser und Sonnenuntergang und die Ansprache wäre recht nett gefunden, weil es jetzt so unkompliziert ist. Irgendwie keine große Show, sondern einfach der Andrew und der David stellen sich hin und reden einfach ohne Mikro, ohne was.
Ja, das passt so zum ganzen Event, ne?
Ja. Hey, bitte, wie war es für dich? Oder warum ist es es hat so gewirkt, was du gepostet hast. Das, also ist nicht unbedingt enttäuschend, aber du warst irgendwie nicht so ganz happy, oder, mit dem Ganzen.
Ja, das war schon enttäuschend, fand ich. Ja. Also meine Vorstellung hier bei dem Rennen fand ich enttäuschend, auf jeden Fall. Also von, am Anfang, die erste Nacht ging sogar noch. Es war ja 10 Uhr abends Start, da war ich eigentlich schon saumüde. Hatte gar keine Lust, da im Regen zu starten. Hab mir gedacht, ach, wenn es doch schon vorbei wäre, was natürlich eine ganz falsche Einstellung ist für so ein Rennen. Ja, und dann die erste Nacht, das ging noch halbwegs. Da bin ich auch mit dem Robin mal ein Stück gefahren, haben wir uns getroffen, zufällig. Aber sobald dann die Nacht vorbei war, ab 5 Uhr morgens, war ich so müde, den ganzen Montag über, musste ich mich 4-mal auch hinlegen und Powernaps machen, meistens in Bushaltestellen. Bin überhaupt nicht in Tritt gekommen, bin relativ langsam da rumgefahren und habe gemerkt, es geht irgendwie gar nichts voran. Und ja, also ich habe vor dem Rennen, war ich nochmal bei der Tour de France eine Woche in Frankreich unterwegs, auch viel draußen geschlafen und jetzt war es nicht so erholsam. Da war ich 2 Tage zu Hause, wo ich nochmal richtig Stress hatte, alles zu organisieren, noch die letzten technischen Sachen am Rad zu machen, Dynamo mit Licht noch zu verlegen und so weiter. Und dann saß ich den ganzen Samstag im Bus, im Flixbus, 13 Stunden auf dem Weg zum Start. Sonntag von Brüssel dann mit dem Rad zum Start gefahren, dann da rumgehangen, nicht geschlafen. Also den ganzen Tag über schon.
Wie war die letzte Nacht vor dem Start? Du habt ja irgendwie Quartier gehabt, oder?
Nee, wir haben bei jemandem, beim Zeno, der ist auch mitgefahren, haben wir zu viert geschlafen. War jetzt auch nicht so optimal, ich habe da in der Matratze geschlafen. Aber das ging noch. Aber ich glaube, die Tage davor hatte ich einfach viel zu wenig Schlaf und zu viel Stress. Und ich war nicht ausgeruht, als ich an den Start gegangen bin.
Ist das nicht? Also für mich ist zum Beispiel das Wichtigste, 3 Tage vorher dort zu sein und dort wirklich gut zu schlafen, keinen Stress zu haben, in Ruhe irgendwie anzukommen, alles vorzubereiten und dann einfach ja, wirklich bereit zu sein. Hast du das nicht überlegt, dass das vielleicht bei so einem großen Rennen dafür steht, dass du ein bisschen mehr quasi opferst im Vorfeld und wirklich so auf den Punkt Startkorb bist?
Genau das ist mein großes Problem. Ich kann mich nicht auf ein Event so wochenlang vorher schon fokussieren. Also ich bin ja seit dem Bihard, bin ich dann jedes zweite Wochenende was gefahren. Das Rad hat 2 oder 1,5 Wochen nach Bihard.
Ja, genau.
Dann noch mal in Grieskirchen, 24-Stunden-Rennen, 2 Wochen vorm TCA. Ja. Dann hat mich mein Kumpel eben gefragt, ob wir zur Tour de France fahren wollen. Der wusste ich schon, es ist eigentlich nicht optimal. Ich brauche die Zeit eigentlich noch zum Routenplanen und Vorbereiten. Aber mit dem mache ich jedes Jahr so einen Trip. Also einfach nur wir beide schlafen draußen, fahren im Auto irgendwo in Bergen rum, fahren Rad. Das ist eigentlich immer so eine der schönsten Trips im Jahr. Und dann habe ich ja gesagt, ja, ich opfer das jetzt nicht fürs TCA. Das muss trotzdem so gehen. Und dann waren wir halt bei der Tour eine Woche und auch in den Bergen sind auf die Aiguille du Midi gefahren mit der Seilbahn, da im Mont Blanc-Gebiet, das ist alles wunderschön. Aber es war halt auch überhaupt nicht erholsam. Ne? Hat aber viel Spaß gemacht und das möchte ich auch nicht missen. Aber ich kann das halt nicht, mich so ewig fokussieren auf ein Ding. Ich will immer zu viel anderes noch machen und hier noch was und da noch was, wenn ich die Zeit jetzt auch habe. Und das war schon immer mein Problem. Und ich habe es auch ein bisschen unterschätzt. Also ich habe gedacht, ja, das ist zwar ein großes Rennen und dauert lang, aber ich krieg das schon irgendwie hin und bis jetzt hat es immer funktioniert, so mit meiner Herangehensweise. Aber ich habe es unterschätzt. Also ich hätte diesen Trip eigentlich nicht machen sollen, mich dann besser vorbereiten nochmal. Ja, und auch am Samstag vor dem Rennen einfach 13 Stunden im Bus zu sitzen und anzureisen.
Ja, ganz viel lieber. Ich muss ehrlich sagen, wie ich erstens gesehen habe, du startest in Grieskirchen. Da habe ich gedacht, oh mein Gott, warum macht er das? Er soll sich besser ausruhen, weil du hast jetzt so viel Programm gehabt. Und irgendwann kommt der Punkt, wo es ein bisschen zu viel wird, auch körperlich, ja. Oder was irgendwie so die Reserven aufbauen solltest für so ein großes Rennen. Und ich meine, in Grieskirchen, hast du da gewonnen oder bist du Zweiter geworden? Weil da hat es irgendwie die österreichische Meisterschaft Wertung gegeben und die normale Wertung.
Genau, ich bin also in der normalen Wertung habe ich gewonnen, aber der österreichische Meister war vor mir. Wir sind gleich viele Runden gefahren, 9 Rekord. Ich weiß gar nicht mehr, also 900 Kilometer. Aber er war eine halbe Stunde vor mir, glaube ich, im Ziel. Aber ich fand, was unfair will ich jetzt nicht sagen, aber er ist extrem mit Teamunterstützung gefahren. Also er hatte mehrere Helfer, die immer auf ihn gewartet haben und ihn dann 1-2 Runden voll gezogen haben, Windschatten gegeben haben. Und ich war auch ganz alleine da, hatte keinen Betreuer. Also Lukas hat mich ja dann mitbetreut, Lukas Kienreich. Vielen Dank nochmal. Aber so wie er gefahren ist, das fand ich jetzt nicht ganz sauber. Das war schon sehr mit Teamunterstützung.
Du musst dir etwas selbst deine Flaschen immer holen
müssen, ich muss manchmal im Auto anhalten, dann Flaschen auffüllen oder auch Verpflegung mal nachtanken.
dann wieder attackieren und oder das Loch zufallen.
Ja, also wenn ich in einer Gruppe war, habe ich dann versucht, ich habe die Flaschen auf den Boden gestellt beim Auto und während der Fahrt die Flaschen vom Boden zu greifen. Das hat meistens auch funktioniert. Und dann wieder in die Gruppe ransprinten, dass ich den Windschatten wieder habe. Also es war schon ein cooles Rennen. Und eigentlich bin ich da gefahren, weil ich das Mountainbike gewinnen wollte, das es im Vorjahr gab für den Sieger. Und dieses Jahr gab es ein Mountainbike für die Frauensiegerin, aber für mich gab es einen E-Scooter. Den habe ich gewonnen. Okay. Also leider kein Mountainbike. Weil ich hätte ein neues Mountainbike gebrauchen können. Aber den E-Scooter werde ich jetzt verkaufen und dann kann ich wenigstens ein halbes Mountainbike davon kaufen.
Ja, das TCR wieder refinanzieren.
Ja, naja, dafür reicht es nicht. Das ist schon ganz, ganz schön teurer Spaß hier gewesen. Ja, aber das hätte ich schon weglassen sollen. Also das war jetzt nicht dienlich fürs TCR.
Ich war mit dem Robert Petzold. Ich meine, wir haben da mal einen Podcast aufgenommen und wir haben so im Vorfeld ein bisschen geredet. Und der Robert hat auch gesagt, dass du noch viel mehr bringen könntest oder noch bessere Leistungen oder noch bessere Resultate schaffen könntest, wenn du dich mal ganz gezielt vorbereitest. So wie er zum Beispiel. Ja, für ihn steht das ganze Jahr unter dem Motto, beim Radler im Prinzip das Beste zu bringen. Und er sagt, wenn du das so machen würdest, speziell wirklich auch Material ganz genau abstimmen, jetzt beim Radler zum Beispiel das Thema Leichtgewicht und einen Trainingsplan, der zugeschnitten ist drauf und im Vorfeld gescheit regenerieren und so, glaubt er, dass du auch wesentlich schneller sein könntest beim Radler. Und das ist eigentlich eh genau das, was du selbst auch sagst.
Ja, aber das war schon immer mein Problem. Also ich mache halt lieber zu viele andere Sachen. Jetzt fahre ich ja auch in einer Woche wieder eine Rundfahrt, eine normale. Und wenn ich mich so ewig auf ein Event hin fokussiere, da wird mir eine Vorbereitung langweilig. Da denke ich mir, ach, ich könnte doch noch das und das machen. Und dann habe ich auch Angst, wenn irgendwas schiefläuft und ich stürze bei diesem Event, wo ich mich ewig drauf vorbereitet habe, dann ist alles umsonst. Dann habe ich andere ausgelassen, die ganze Vorbereitung war umsonst und dann habe ich gar nichts am Ende. Ne? Und so fahre ich halt lieber hier und da mal was, habe da schon mal einen Erfolg und da Spaß gehabt. Und dann ist das einzelne Event nicht so wichtig. Wenn da irgendwas passiert, ein Sturzdefekt, dann ist es halt so. Also wie jetzt beim Mittelgebirge-Klassik, wo ich rausgeflogen bin wegen Defekt, das hat mich jetzt nicht weiter gestört. Also passiert halt mal. Ne?
Ja.
In zwei Wochen ist das nächste Rennen, wieder neue Chance. So bin ich es halt von früher gewöhnt. Jedes Woche ein neues Rennen, neue Chance. Das Einzelne ist dann nicht so wichtig. Aber ja klar, ich könnte besser sein, wenn ich mich mehr fokussieren würde.
Ja, und jetzt beim TCR, wann hast du die ersten... Also Müdigkeit ist ja das auch nicht. Das muss ich sagen, bei mir ist immer so, dass die erste Nacht, wo man durchfährt, eigentlich ziemlich schwierig ist. Ja. Und sobald man dann mit den Schlafpausen beginnt in der zweiten Nacht, wird es eigentlich... Dann findet man dann einen Rhythmus und dann ist es mit der Müdigkeit auch besser. Aber du hast denn auch so viele andere Schwierigkeiten gehabt unterwegs. Wann ist denn da richtig losgegangen mit Routenplanen und so?
Also ich hatte die ersten zwei Tage, hat es ja viel geregnet, hatte ich permanent nasse Füße. Dann habe ich zum ersten Mal das Problem gehabt, dass sich so ganz tiefe Falten gebildet haben, wie bei dir nach Bihar.
Ja.
Und dass ich dann immer beim Treten quasi auf diese Falten unter der Fußsohle drauf gedrückt habe und es hat richtig wehgetan bei jedem Tritt. Der Druckpunkt am Pedal, wo diese Falten sind. Und das war ja zwei Tage lang, waren die Füße permanent nass. Da hatte ich immer Schmerzen und dann sind die irgendwann getrocknet und richtig verschorft unten, diese Falten, diese Tiefen. Also das war schon mal sehr unangenehm und sowas hatte ich noch nie, obwohl ich ja oft auch mit nassen Füßen rumgefahren bin. Und dann habe ich am Anstieg zum Bernardino an dem Brunnen angehalten und bin nicht vom Rad richtig abgestiegen, sondern bin nur an den Brunnen rangefahren und ausgeklickt mit dem rechten Bein. Und habe mir dabei das Knie verdreht, so ganz blöd. Und habe sofort einen stechenden Schmerz im Knie gehabt. Und seitdem hatte ich dann immer wieder Knieschmerzen. Immer so, einmal hatte ich sie stärker, dann schwächer, dann waren sie fast weg. Und bis zu dem Punkt, als es in Kroatien, als ich dann über die Grenze gefahren war nach Kroatien, an dem einen Abend war es so schlimm, ich konnte nicht mehr berghoch fahren. Also ich konnte keinen Druck mehr aufs rechte Bein geben. Und dann musste ich an Ort und Stelle, wo ich war, den Tag beenden und Schlafpause machen, weil ich wirklich keinen Anstieg mehr hochfahren konnte. Und da war ich kurz davor aufzugeben, weil ich habe gedacht, mit den Knieschmerzen, ich mache da irgendwas kaputt. Und ich hatte auch noch nie vorher in meinem Leben Knieschmerzen, also es war was ganz Neues für mich. Ich konnte damit irgendwie nicht umgehen. Und dann habe ich gedacht, ich mache jetzt 4 Stunden Schlafpause, wenn es da nicht besser ist, höre ich auf, bevor ich irgendwas kaputt mache. Aber dann war es besser. Auch dank, da war es wieder Chris Kirchen ein Faktor gewesen, da habe ich so Traumasalbe bekommen bei der Massage. So einen kleinen Tiegel, den habe ich irgendwie mitgenommen. Und diese Salbe habe ich mir immer aufs Knie geschmiert dann abends. dann ist das Knie so richtig heiß geworden davon. Und ich habe das Gefühl gehabt, das hat geholfen. Dann war, nach der Schlafpause war es immer, waren die Schmerzen fast weg. Und kam dann manchmal im Verlauf des Tages wieder. Und an manchen Anstiegen war es dann wieder schlimmer und besser. Auf jeden Fall, das hat mich eine Woche lang ungefähr begleitet, diese Knieschmerzen.
Die Traumasalbe hast du vorher nicht kennt, oder?
Nee, habe ich nicht gekannt.
Die ist in Österreich ziemlich beliebt oder berühmt fast. Die kennt man vielleicht. Ah. Möglicherweise wird sie in Österreich hergestellt, keine Ahnung, aber
ja,
ja, es ist nur für alle, die das einmal ausprobieren wollen, es kann wirklich heiß werden. Gell? Also wenn da die Sonne drauf scheint oder wenn du mit den Fingern nicht aufpasst und dir dann ins Auge fährst oder so, das brennt halt dann höllisch. Also
ja,
der ist echt ein bisschen aggressiv, ja, wenn man zu viel nimmt davon.
Ja, ich habe auch gestaunt, wie warm das Knie dann geworden, ja, ist. Ja, Knieschmerzen, dann hatte ich Sitzprobleme, auch relativ früh schon. Ich habe ja auch nur draußen geschlafen, nicht im Hotel, habe nie geduscht. Das war auch widerlich, also ich habe einfach 10 Tage lang nicht geduscht. Hatte zwar 2 Hosen, aber es ist trotzdem absolut widerlich. Und hatte auch an dem einen Abend dann so starke Sitzprobleme, ich weiß gar nicht, mit der Bahn hier irgendwo, dass ich auch abbrechen musste, weil ich einfach nicht mehr sitzen konnte. Habe mich da rumgekillt und habe dann auch abgebrochen. Zum Glück ist es dann besser geworden, ich habe dann immer desinfiziert, alle möglichen Sitzcremes, die ich dabei hatte, draufgeschmiert. Ja, aber ich hatte so meine Probleme hier und da. Aber das waren jetzt alles keine Riesenprobleme. Also mein Hauptproblem war einfach meine ständige Müdigkeit. Das ist einfach, ich bin in keinen Flow gekommen, es ist nicht gelaufen. Und dann auch mit der Motivation her. Ich war ja in der ersten Timestation schon 12 Stunden hinter dir. Also schon 12 Stunden verloren. Und wenn ich auf dem Tracker immer gesehen habe, wo du und der Robin, wo ihr schon seid und wo ich erst bin, oh, da habe ich fast die Krise bekommen. Also das war von der Motivation her echt schwierig, da irgendwie weiterzufahren.
Wie waren, hast du eine Zeit verloren bei dieser Achsenstraße-Umfahrung? Weil du bist ja irgendwie durchs Gedachs, oder? Bist du am West- oder am Ostufer, diese Gravel-Passage? War das mit den Stufen?
Ja,
oder das mit,
also am Westufer, also gegenüber von der gesperrten Straße, am anderen Ufer bin ich lang gefahren, über Luzern.
Das ist gleich wieder Robin.
Ja, und dann musste ich so eine wahnsinnig steile Steintreppe, die war, ich weiß nicht wie lang die war, 1 Kilometer oder so, runterlaufen, im strömenden Regen. Ich hatte ja nur normale Straßenradschuhe mit Carbonsohlen. Damit konnte ich nicht laufen, die habe ich dann ausgezogen. Bin dann quasi mit Strümpfen da runtergelaufen. Und ich bin fast runtergeflogen mehrmals, weil es so glitschig war einfach. Ich hatte ja keine Ahnung, wie lang diese Treppe da ist und wann es wieder normale Straße wird. Aber der Robin hat im Nachhinein gesagt, er denkt, das war die schnellste Option.
Aber er hat auch gesagt, mit Straßenschuhen hätte er sich's nicht getraut, ja, weil er hat halt Mountainbike-Schuhe gehabt.
Aber ich war in der Passage sehr langsam, weil ich ständig angehalten habe, geflucht habe, überlegt habe, ob ich nicht doch wieder zurückfahre und anders fahre. Weil man hätte auch oberhalb von der gesperrten Straße nach Sissikon fahren können und da dann auf den Radweg. Und ich habe da so viel gezweifelt und geflucht.
Oder über quasi an die Liechtensteiner Grenze, so wie mit 100 Kilometer Umweg.
Ja, da hatte ich jetzt keine Lust drauf. Aber auf jeden Fall war ich da sehr langsam, weil ich einfach viel zu viel gezweifelt habe. Wenn man da einfach straight forward runter geht und weiß, dann ist es, das ist 1 Kilometer lang und dann kann man wieder fahren, ist es was ganz anderes. Also generell, aus der Schweiz waren ja viele Leute da, die da in der Gegend wohnen und die können sich dann natürlich das genau anschauen und scouten vorher. Das ist schon ein Vorteil, als wenn man da reinfährt und überhaupt keine Ahnung hat, wie das dann aussieht.
Musst du dann, also wir beide ticken ein bisschen ähnlich. Wir sind immer, wenn es geht, auf der Straße gefahren. Ne? Ja. Wir sind halt Straßenfahrer und keine, in dem Sinn, Mountainbiker oder Abenteurer, die quasi die Offroad-Passagen suchen. Weil das gibt es ja auch bei der finnischen Party wie gestern mit ein paar Leuten geredet, die gesagt haben, sie haben sie immer, wenn es geht, quasi so Gravel-Abschnitte gesucht, bewusst, weil sie gesagt haben, das ist eine geile Abwechslung oder hin und wieder mal das Radl zu schieben, ist ein bisschen Entspannung für die Beine und so. Wir, glaube ich, sind da beide sehr ähnlich und versuchen auf der Straße zu bleiben, wenn es geht.
Ja, auf jeden Fall.
Du hast ja dann beim Checkpoint 2 hast du die schnellste Zwischenzeit gehabt. Also von Checkpoint 1 bis 2 hast du die beste Zeit gehabt. Und ich habe mir das aber angeschaut. Ich denke, dass wir eigentlich gleich schnell waren, nur ich habe quasi in der Zeit zweimal geschlafen und du, glaube ich, einmal. Und
genau,
das warst du 3 Stunden schneller.
Das habe ich mir auch gedacht. Ich habe zufällig nur eine Schlafpause gemacht in diesem, ich glaube, 600 Kilometer Abschnitt. Wenn man da 2 Schlafpausen macht, dann ist man natürlich gleich mal 3-4 Stunden langsamer.
Und aber trotzdem, das habe ich natürlich im Rennen noch nicht so analysiert und ich habe mir gesehen, aha, jetzt ist der Moment, so wie beim Bihard, jetzt kommt der Robert in Schuss und jetzt greift er richtig an. Über die Berge hat er quasi die Zeit gut gemacht und ich bin gespannt, ob du es nach vorne schaffst. Und für mich war das so als Ziel,
wenn ich in den Bergen es schaffe, vor dir zu bleiben, in den Alpen, und dann wieder im nächsten Flachstück, also so durch Kroatien und Bosnien, wo es dann halt weniger Anstiege gibt, kann ich dann vielleicht wieder ausbauen. Und ich habe damit gerechnet, dass du jetzt den Turbo zündest sozusagen. Ist aber nicht so wirklich passiert.
Nee, also dieser Abschnitt da, das war nur so ein kurzes Aufflackern meine Lebensgeister. Aber generell in den Bergen war ich auch schlecht unterwegs. Also diese ganzen Pässe, da bin ich irgendwie langsam immer hochgefahren. Das hat mir auch keinen Spaß gemacht. Normalerweise fahre ich ja gerne so Umbreil und was mir da alles gefahren ist. Aber diesmal war mir auch die Übersetzung zu dick auf einmal. Also ich fahre schon seit Jahren mit der gleichen Übersetzung, 34-30 als kleinstes. Bin damit bis jetzt überall gut hochgekommen, Mortirolo beim Rata und alle möglichen anderen Anstiege. Und jetzt auf einmal war mir an mehreren Anstiegen war mir der Gang einfach zu dick, weil ich zu langsam war. Und weil ich auch noch nie mit so viel Gepäck am Rad gefahren bin. Weil das Rennen ja so lang war, habe ich jetzt mehr Gepäck als sonst natürlich dabei gehabt. Was mich auch enorm gestört hat. Ich weiß gar nicht, dass es sonst niemand stört. Mich stört es total, diese riesen Satteltasche am Rad zu haben mit viel Gepäck und Gewicht, die einen am Berg runterzieht und wo das Rad einfach ist nicht mehr so agil und wendig, sondern träge und schwer. Und das stört mich enorm.
Da geht der Schwerpunkt dieser Höhe oben.
Ja, und der Fahrspaß geht da verloren. Wenn ich berghoch fahre und es hat 15%, dann muss ich diese schwere Möhre da hochwuchten. Das macht einfach keinen Spaß. Ja, und dann war mir ab 15% eigentlich immer der Gang zu dick. Und das war natürlich für die Knieschmerzen auch nicht förderlich. Und ich hatte da keinen Spaß in den Bergen damit.
Mir fällt es immer auf, also wenn ich im Radl sitze oder in der Abfahrt, dann geht es eigentlich. Aber wenn man dann einmal stehen bleibt und das Radl einfach festhaltet,
ja,
und du merkst, das fällt um oder das geht ein bisschen so, es ist schräg und möchte umfallen, du merkst jetzt, wie schwer das plötzlich ist. Und ich habe noch zwei Flaschen zusätzlich gehabt, hinten quasi bei der Arschrakete daneben.
Dann zum Gestell, ne?
Ja genau, und dann ist der Schwerpunkt so richtig hoch und wenn die Flaschen voll sind, teilweise das Rad jetzt so schwer, dass du es nicht aufheben kannst. Wenn du es jetzt irgendwo über Kante drüber hebst, wenn du gerade stehst oder du haltest an der Tankstelle und dann hebst du das Radl über die Gehsteigkante zum Weiterfahren. Extrem schwer. Das ist echt.
Also das Wahnsinn. Stört mich nach wie vor enorm bei diesen Rennen, dass man diese schwere bepackte Rate hat. Obwohl meins noch relativ leicht ist im Vergleich, glaube ich. Also jemand ist ins Ziel gekommen mit einem 20 Kilo Rad mit Gepäck. Das ist unvorstellbar für mich, so ein 20 Kilo Rad über die Berge zu wuchten. Meins hat, glaube ich, so 12, 13 Kilo gehabt. Also ohne Essen und ohne Trinken. Aber immer noch viel zu viel. Naja, auf jeden Fall in den Bergen ging es auch nicht voran und bin ich auch nicht richtig in Tritt gekommen und das hat sich so durchgezogen. Also es war nie so, dass ich wirklich im Flow war und gedacht habe, jetzt geht's mal ordentlich voran, jetzt macht's auch Spaß und ich kann ordentlich fahren. Das gab's diesmal irgendwie gar nicht.
Das eine Foto in deiner Story, wo du vor dem Flussufer stehst und irgendwie sagst, Routenplanen ist deine Stärke, in Klammer not. Wo ist das passiert?
Das war bei Kärnten, glaube ich, am Pressiger See. Da habe ich versucht, statt oben die Hauptstraße zu fahren, unten am Fluss einen Radweg entlang zu fahren. Und der Radweg hat dann irgendwann vom Fluss einfach aufgehört und ich hätte auf der anderen Seite, wäre es weitergegangen und ich hätte über den Fluss gemusst, aber es war keine Brücke da und einfach nur ein tiefer Fluss. Also ja, meine Routenplanung insgesamt, die war auch beschissen. Also ich habe da natürlich zu wenig Zeit investiert, nicht genau immer geschaut, sind die Straßen fahrbar, ist es Gravel und öfter. Oder ich bin da manchmal 20% Anstiege hoch, also nicht mehr gefahren, sondern gelaufen, geschoben. Zum Beispiel, als ich versucht habe, Zagreb zu umfahren, bin ich so 20% Anstieg hochgelaufen, 20 Minuten lang eines Morgens. Oder wenn ich irgendwo in so steile Schotterwege reingefahren bin, bin ich öfter dann umgedreht und habe einfach geguckt, wie ich auf der Straße außen rumfahren kann. Und irgendwann hatte ich gar kein Vertrauen mehr in meine Routenplanung. Und habe spontan einfach umgeplant und bin irgendwelche anderen Strecken gefahren. Habe mich dann an dir auch orientiert, wie du fährst. Zum Beispiel den ganzen letzten Abschnitt vom Parcours 4, wo der zu Ende war in Meteora, bis zum Beginn vom Finisher-Parcours, habe ich meine ganze Routenplanung über den Haufen geworfen, habe mich da oben hingesetzt am Ende vom Parcours 4 und habe deine Route nachgeplant. Im Real Life einfach geguckt, wie du gefahren bist und das auf Komoot danach geplant. Und ich hatte aber dummerweise die Karte mit den gesperrten oder verbotenen Straßen nicht auf dem Handy. Deswegen wusste ich nie genau, ob ich die Straßen fahren kann oder ob die verboten sind. Und bin da, was wir ja schon festgestellt haben, einmal durch einen verbotenen Tunnel gefahren. Und vielleicht habe ich auch woanders mal eine verbotene Straße erwischt. Also ich werde sowieso noch Stunden Zeitstrafe kriegen. Viele Stunden wahrscheinlich.
Ja, das dauert jetzt dann wahrscheinlich wieder 17 Jahre, bis wir die endgültige Auswertung kriegen mit der Zeit.
Aber ob ich jetzt dadurch noch Plätze verliere oder nicht, ist mir auch wurscht. Also Platzierung ist mir eh bei dem Rennen relativ wurscht. Ich war jetzt am Ende ja offiziell Fünfter, eigentlich Sechster, weil der Drittplatzierte wurde disqualifiziert, zu Unrecht, finde ich. Also ich finde, ich bin Sechster geworden. Und wenn ich jetzt durch Zeitstrafen noch ein paar Plätze verliere, ist mir das auch egal.
Also ich muss sagen, so ein Rennen fertig zu fahren, ist immer eine gewaltige Leistung. Und gerade dann, wenn man eigentlich Erwartungen hat oder Hoffnungen hat und du hast ja im Vorfeld, bist du ja, glaube ich, absolut zu Recht so ein bisschen in den Favoritenkreis gehoben worden. Du hast beim Bihard gewonnen gegen mich, du hast Volkser Transpyrenees gewonnen, du hast Volkser Rata gewonnen und so weiter und so fort. Und jetzt hat man dann Erwartungen und merkt unterwegs, es geht absolut in die falsche Richtung. Und trotzdem fertig zu fahren, finde ich, ist eine noch größere Leistung, als wenn man quasi den Rhythmus findet und wenn es gut läuft und wenn es ein bisschen Spaß macht unterwegs und oder wenn es einfach nur Abenteuer ist und man gar keine Erwartungen hat. Also seine Erwartungen nicht zu erfüllen, da ist, glaube ich, die Krise schon sehr groß zwischendurch und da gibt es wahrscheinlich viele, die sagen, hey, scheiß drauf.
Ja, also ich habe ja trotzdem in das Rennen schon viel Vorbereitung, Energie und Zeit investiert. Deswegen wollte ich auf jeden Fall fertig fahren. Also wenn ich jetzt keine Riesenprobleme habe, wie die Knieschmerzen eben, die habe ich ja in den Griff bekommen dann. Also es gab jetzt keinen Grund aufzuhören, also nichts Mechanisches oder Körperliches. Es war eigentlich nur der Kopf, der mich quasi dazu gebracht hätte aufzuhören. Aber da war ich stark genug, dass ich das zu Ende fahren wollte. Und deswegen war das jetzt eigentlich, ich habe zwar mal zwischendurch zwei, drei Mal vielleicht dann gedacht, aber ein richtiges Thema war es nicht. Also eigentlich war mir schon klar, ich muss das irgendwie durchprügeln. Und ich will im Ziel ankommen als Finisher und nicht mit dem Zug oder so. Und was mich auch gestört hat, also mir war es einfach zu lang. 10 Tage lang den Fokus zu behalten, sich immer zu stressen, weil man hat ja die ganze Zeit Stress, man will keine Zeit verlieren beim Einkaufen, wenn man sich für die Schlafpause fertig macht, wenn man danach wieder aufsteht und alles zusammenpackt. Man will ja immer schnell sein, effektiv sein, macht sich Stress. Und das über 10 Tage lang aufrechtzuerhalten, das fand ich auch so schwierig. Also so eine Woche geht vielleicht noch. Bisher war das längste Rennen, was ich ja hatte, in der Art war 4,5 Tage. Und irgendwann mittendrin, wenn man mittendrin steckt, so nach 5-6 Tagen, ist man schon sehr lang unterwegs. Und es ist aber auch noch mal so lang, bis es zu Ende ist. Und da habe ich auch den Fokus verloren irgendwann. Dann habe ich immer Zeit verloren hier und da. Ich habe dann meistens über den Tag hinweg 3 Stunden Zeit verloren. Einfach sinnlos, also ohne dass ich jetzt eine große Pause gemacht habe, hat sich das summiert, dass ich am Ende des Tages 3 Stunden verloren hatte, wo ich nicht gefahren bin. Wo ich jetzt nicht wusste, wo die eigentlich hin sind. Weil mir da der Fokus gefehlt hat. Und auch nach der Schlafpause wieder sich aufzuraffen und weiterzufahren, das hat dann teilweise 1/2 Stunde gedauert. Von dem Moment, wo der Wecker klingelt, bis ich wieder auf dem Rad saß, obwohl ich gar nicht viel machen musste, nur schnell Biwaksack und Luftmatratze zusammenpacken und trotzdem hat es dann immer 1/2 Stunde gedauert.
Beim Einkaufen warst du aber eigentlich ja insofern effizient, weil du hast immer quasi viel auf einmal gekauft, oder? Mit Rucksack ja. Und so und bist jetzt nicht alle paar Stunden stehen geblieben.
Nee, also ich bin manchmal nur einmal am Tag in den Supermarkt gegangen, hab meinen Rucksack voll gemacht mit Essen und das hat dann 24 Stunden gereicht. Also ich war auch in manchen Ländern, in der Schweiz war ich gar nicht einkaufen, weil es mir zu teuer war. In Bosnien war ich auch nicht einkaufen. Und ja, also vom Einkaufen her, ich habe auch nie an Tankstellen was gekauft. Eigentlich immer nur Bäckereien und Supermärkte und maximal 2-3 Mal am Tag. Dafür hatte ich halt immer ein bisschen mehr Gewicht auf dem Rücken, aber ich war immer versorgt und bin relativ günstig damit auch gefahren. Also ich habe im ganzen Rennen vielleicht 100 Euro ausgegeben, nur draußen geschlafen.
Aber ich glaube, wenn es da Sonderwertung gäbe für sparsamste Fahrt oder am wenigsten Geld quasi rauszuwerfen, hättest du sicher gewonnen, weil... Also ich bin auch deutlich 100.000 Euro geblieben, obwohl ich oft Zimmer genommen habe. Aber es gibt ja Leute, die sind 1.000 Euro zu wenig für Zimmer und Einkaufen unterwegs und Essen und so weiter.
Das haben wir festgestellt. Manche haben wirklich über 1.000 Euro ausgegeben. Na klar, wenn du dann ein bisschen länger unterwegs bist, 12, 13 Tage, brauchst du auch nochmal mehr. Ja, aber habe ich schon in Ordnung gemacht. So. Weil das ganze Rennen ist eh teuer genug mit Startgeld und Anreisen und so weiter und Unterkünften davor und danach.
Was hast du da in Bosnien eigentlich aufgeführt? Ich habe da nur gesehen, jetzt am Live-Tracker, wenn man sich deine Spur anschaut quasi, im Nachhinein deine Route, du bist irgendwie ganz seltsam unterwegs gewesen. Wo ich mir gedacht habe, du wirst in Bosnien sicher gleich fahren wie ich. Wir haben das beide kennengelernt beim Rennen, beim Bihard. Und Banja Luka ist irgendwie doch eine sehr schöne Stadt, wo wir jetzt ein bisschen quasi schon Insiderwissen haben. Und du bist aber irgendwie komplett durch die Pampa unterwegs gewesen da.
Ja, ich habe da den Fehler gemacht, den haben auch einige andere gemacht. Auf Komoot sieht es so aus, als könnten wir von Banja Luka raus so eine gelbe Straße, also eine normale Straße fahren über die Berge. Die wird aber irgendwann zu einem wahnsinnig schlechten Schotter- und Mountainbike-Fahrt. Und da bin ich, also quasi wollte ich diese Straße fahren und dann hat mich ein Einheimischer gewarnt, ich soll da nicht lang fahren. Da haben schon andere TCA-Teilnehmer in Jahren vorher, sind da stecken geblieben, haben wahnsinnig viel Zeit verloren und Defekte gehabt. Und dann habe ich auch wieder mal spontan die Route umgeplant, bin dann außen rum gefahren und musste dann einen Umweg fahren und nochmal über einen extra Berg, extra irgendwie 1000 Höhenmeter fahren. Und jemand anders, der Anatole, der vor mir war, der ist da durchgefahren und hat auch gesagt, er hat 2-3 Stunden Zeit verloren, er hat zwischendurch geheult, ist gestürzt, ist im Dreck und Matsch stecken geblieben, weil es absolut furchtbare Straße war. Ja, aber das hätte ich auch, ich hätte einfach die Bihar-Strecke, ich glaube, so wie wir ins Ziel gefahren sind bei Bihar, genau, so hätte ich quasi andersrum fahren sollen.
Die letzte Etappe von Bihar war quasi die Route, die ich gefahren bin. Mhm. Wobei beim Bihar haben wir am Schluss noch den letzten großen Berg gehabt, den natürlich auslassen. Mhm. Aber dort sehr schöne Straßen quasi rundherum geben. Und ja.
Ja, das war einfach mal wieder schlechte Routenplanung bei mir. Ich habe da bei Komoot einfach zu wenig drauf geachtet, sind die Straßen asphaltiert wirklich oder
nicht. Weißt du, der Nikica, der Organisator von Bihar, hat mir erzählt, dass Komoot den Spitznamen hat, Gravel Finder App.
Ja, man landet schon wirklich sehr viel auf Gravelstraßen, wenn man da nicht genau hinschaut. Und gerade in Bosnien hat er mir auch gesagt, da sind einfach Straßen eingezeichnet als geteerte Straßen, die noch nie geteert waren. Und das kann man einfach nicht wissen. Dann.
Aber ist auch in Albanien so. Also der Parcours 3, der ausgeschrieben war als der Gravel Parcours, und das waren wirklich, ich glaube, 40 Kilometer durchgehend, oder? Mhm. Das ist einzeichnend als gelbe große Bundesstraße auf Google Maps, ne? Genau. SH43 oder irgend sowas. Und du denkst dir so auf Google Maps, ja passt, da kann man Komoot entlang fahren. Und dann ist es halt brutal schwierig. Also ich muss sagen, ich bin ja die Parcours 3 im Training einmal abgefahren und da war es deutlich besser. Jetzt im Rennen war es entweder durch Regen, vielleicht ein bisschen ausgeroschener. Es war auf jeden Fall der Schotter ziemlich grob. Oder das, weil früher mit dem Motocross oder mit dem Motorradl durchfahren. Auf jeden Fall war es jetzt deutlich schwieriger. Mhm. Und ja, wenn man das einmal versucht, mit dem Auto zu fahren, dann kann man irgendwie den Notruf wählen.
Ja, da habe ich auch den Fehler gemacht wieder mit dem Material. Ich bin halt mit meinem normalen Rennrad gefahren, Felgenbremse, immerhin 28 mm Reifen, diesmal statt 25. Aber wenn man da durch groben Schotter fährt, bergunter, muss man einfach so langsam fahren, die ganze Zeit bremsen, bis einem die Hände wehtun und die Felgen heiß werden. Und dann muss ich alle 10, 15 Minuten Pause machen, die Hände ausschütteln, Felgen abkühlen lassen und bin in Schrittgeschwindigkeit dann da runtergerumpelt. Es macht einfach überhaupt keinen Spaß, zieht sich ewig hin. Ich habe da 4,5 Stunden gebraucht für die 40 Kilometer Gravel. Und wenn wir unten ankommen, dann ist man so schlecht gelaunt. Und also das ist, ich verstehe den Sinn auch nicht dahinter. Wenn es ein Straßenrennen ist und so ausgeschrieben ist, dass man dann ständig solche beschissenen Gravel und Schotter und Dreckswege fahren muss, verstehe ich einfach nicht.
Mir geht's gleich. Wobei halt, wenn man es weiß im Vorfeld, ist das noch ein bisschen leichter, wie wenn es dann zum Beispiel in Albanien einfach die Bundesstraßen so extrem arger Schotter werden und wo quasi 30 Kilometer, es ist keine Baustelle, es ist halt zuerst bloß ein bisschen Baustelle, aber eigentlich war es einfach Schotterstraßen, 30 Kilometer, so Richtung griechische Grenze.
Ja.
Und das ist für mich dann halt immer so ganz unangenehm, weil auf das bist du nicht vorbereitet. Und du hast im Kopf so ein bisschen so, okay, wie viele Kilometer grenze ich heute aus und wie viele Stunden werde ich noch fahren und wo wird vielleicht die nächste Pause sein? Und dann hast du einfach einen Schnitt von 12 km/h über die Passage. Und die ganze Idee für den restlichen Tag wird über den Haufen geworfen.
Ja, also ich habe auch von Zeitplänen her, ich habe auch gedacht, das Rennen, ich kann es vielleicht in 8-9 Tagen fahren. Irgendwann ist mir klar geworden, das kann man alles vergessen, man ist so langsam. Also das wird auf jeden Fall 10 Tage dauern. Bei dir hat es jetzt auch 9 gedauert?
Ne? 8, 16.
8, 16. Ja, bei mir ungefähr 24 Stunden mehr, 9, 17 oder was. Ja, aber es haben viele auch gesagt, sie waren viel langsamer als gedacht.
Ja.
Und auch der finnische Parcours dann, das sind 150 Kilometer. wenn man dann kaputt ist am Ende, denkt man, ja, in 6-7 Stunden schaffen wir es vielleicht. Dann habe ich 10 Stunden gebraucht, ja, weil einfach nochmal so viel schlechte Gravel-Abschnitte und so viel steile Anstiege sind. Also Zeitplan kann man da recht früh im Rennen schon über den Haufen werfen.
Dein Radl ist ja eigentlich schon eine spezielle Version. Oder sagen wir so, das Setup ist ziemlich außergewöhnlich, weil wie oft gibt es das Felgenbremse und du bist jetzt ja auf Tubeless umgestiegen. Das ist, glaube ich, eher außergewöhnlich, oder? Wobei, ich kenne mich jetzt mit Tubeless nicht so gut aus, aber das ist meistens schon in Verbindung mit Scheibenbremsen.
Boah, das ist ja egal, das kann man ja so oder so kombinieren. Also, Tubeless hat mal wieder nicht funktioniert bei mir. Irgendwie jedes Mal, wenn ich versuche, Tubeless zu fahren.
Wenn du bremst und die Hitze von der Bremse quasi direkt am Reifenwulst quasi ankommt, ist das für Tubeless kein Problem, offensichtlich?
Ich hätte gedacht nicht. Okay. Also eigentlich ist es mit Schläuchen gefährlicher, dass sie dann platzen, wenn die Felge zu heiß wird. Habe ich auch schon gehabt bei Abfahrten. Aber jetzt das Tubeless-System bei mir hat man wieder nicht dicht gehalten. Also ich musste, meine Morgenroutine war, jeden Morgen nach der Schlafpause Reifen aufpumpen, weil einfach über Nacht zu viel oder halt über den Tag hinweg so viel Luft rausgegangen ist. Da habe ich mir im Vorderreifen auch irgendwann auf dem Schotter so einen Sidecut geholt, wo ich dann Plug reingemacht habe, also so eine Gummiwurst. Die hat aber auch nicht dicht gehalten, das hat die Milch nicht abgedichtet, weil es zu groß war, das Loch. Musste ich einen Schlauch reinmachen und von innen so einen 5-Euro-Schein dagegen legen gegen das Loch. Also bin ich dann nur noch hinten Tubeless gefahren und da habe ich dann irgendwann auch so viel Luft verloren, dass ich wirklich jeden Tag mindestens einmal oder sogar zweimal nachpumpen musste. Und jetzt am Ende habe ich auch wieder einen Schlauch reingemacht, also jetzt fahre ich wieder mit normalen Schläuchen. Das ist irgendwie doch am besten.
Was war echt geil ist, ich habe zuerst im Vorfeld mal gedacht, oh mein Gott, was machst du da? Du hast ja ein Dynamo installiert, aber kein Nabendynamo, wie die meisten irgendwie im vorderen Laufrad, sondern sowas wie am Citybike, also der seitlich an der Felge quasi abrollt.
Ja, ich glaube Seitenläufer-Dynamo heißt es. Ja, also ich wollte mir kein Nabendynamo kaufen, hätte ich mir ein ganz neues Laufrad kaufen müssen und auf die Schnelle, also eigentlich muss man sich ja den Dynamo kaufen und das einspeichern lassen von jemandem, weil fertige Laufräder, gerade für Felgenbremsen, mit Dynamo gibt es fast gar nicht.
Und du musst dann auch einmal die passende Speichenanzahl, weil der Nabendynamo, also die Nabe, die hat eine gewisse Lochanzahl und das muss mit der Felge zusammenpassen. Da habe ich ziemlich herumgesucht, bis ich da quasi von einem Rohwahl-Laufrad von Specialized gekriegt habe, das die richtige Anzahl hat, weil die eigentlichen Laufräder haben da nicht zusammengepasst.
Ja. Ja, und ich habe im Vorfeld dann recht schnell diesen Dynamo von Velocica eben gefunden. Dadurch, dass ich ja nur draußen schlafen wollte, wollte ich unbedingt unabhängig sein von Stromquellen. Ja, und dann habe ich den bestellt, habe da mal kurz mit denen telefoniert, wie ich das dann verkabeln muss, weil ich muss dann auch selber die Verkabelung mit dem Licht machen und auch so einen Schalter dazwischen und ein USB, also so ein Pufferakku ist ja noch dabei und eine USB-Ladebuchse, dass ich auch Handy und Tacho und so laden kann. Das habe ich alles am Freitag vorm Rennen installiert, also 2 Tage vor mir. Und der Test war dann quasi jetzt beim TCA, das war der Test. Und dafür hat es erstaunlich gut funktioniert. Also ich hatte immer Licht, Strom, alles hat funktioniert. Kein Ausfall, auch bei starkem Regen nicht. Der Widerstand ist auch minimal, also man spürt es nicht.
Ich habe das jetzt bei dir angeschaut und ein bisschen probiert. Also das schaut echt verdammt gut aus.
Man kann ihn abklappen, wenn man ihn nicht braucht. Also nachts natürlich habe ich ihn an, braucht es nicht. Tagsüber, wenn ich alles aufgeladen habe, dann klappe ich ihn einfach ab. Was man ja beim Nabendynamo nicht machen kann. Und hat den Test auf jeden Fall bestanden. Also bin ich begeistert davon.
Ja, der Nabendynamo ist definitiv schwerer. Und es ist ja so, wenn du quasi nichts betreibst, dann checkt er das automatisch und dann hat er quasi keinen zusätzlichen Widerstand. Nur wenn quasi ein Stromabnehmer dranhängt, dann produziert er Strom. Aber trotzdem hast du halt mehr Widerstand, weil einfach die Lagerung nicht so gut ist und du hast immer ein bisschen einen Grundwiderstand vom Nabendynamo.
Ja, das ist halt schön,
wenn ich den... Du musst halt die Top-Laufräder, kannst leichte Laufräder nehmen. Also ich glaube, das ist echt ein cooles System.
Ja, also mich wundert es eigentlich, dass es nicht noch mehr Leute fahren. Und auf der Homepage steht, also es gibt 2 Versionen, einmal Sport und einmal Fitness oder so. Und die Idee, die ich jetzt habe, ist auch bis 100 km/h in der Abfahrt ist es zugelassen. Und steht sogar auf der Homepage explizit für TCA-Fahrer.
Aha.
Also... Das hat mich gewundert, dass man das nicht öfter sieht. Aber war auf jeden Fall eine gute Lösung und hat echt gut funktioniert. Da habe ich mal was richtig gemacht in der Vorbereitung.
Ja, ich finde, du hast das auch früh genug installiert. Also 36 Stunden vor dem Start ein neues System installieren ist schon okay.
Erst habe ich natürlich die Verkabelung falsch rum gemacht, dann ging das Licht nicht. Und dann habe ich es aber auf die Reihe bekommen. Ja, Ja, und auch mit dem Licht, also ich habe da jetzt so einen Busch und Müller Scheinwerfer, also jetzt keinen so ganz hochpreisigen, der relativ günstig war, benutzt und hat auch, war genug Licht, hell genug, hat auch Fernlicht für die Abfahrt. Also ist so gut mit Licht ausgestattet, wie jetzt war ich noch nie, dass ich immer alles gut sehen konnte. Ja, und deswegen dachte ich eigentlich, ich bin optimal vorbereitet von der technischen Seite, aber das Grundproblem ist halt einfach das Felgenbremsstraßenrad. Das ist einfach für solche Sachen ungeeignet. Braucht auf jeden Fall ein Scheibenbremsrad, am besten mit 30 oder 32er Reifen, wie es die meisten gefahren sind. Mit so einem Rad hier braucht man bei so einem Rennen eigentlich nicht ankommen.
Hat der Reifen in der Bremse Probleme gemacht, weil es ist so eng, das schleift fast, oder?
Ja, also das sind nur Millimeter Platz, weil das sind ja 10 Jahre alte Felgenbremsen. Die sind für 28er Reifen natürlich nicht ausgelegt. Damals ist man 23er Reifen gefahren. Und die 28er passen gerade so rein, aber sobald man irgendwo ein bisschen durch Matsch fährt oder Dreck, setzt sich das sofort zu. Ich habe eine Nagelschere dabei gehabt und der muss ich dann immer die Bremsen freikratzen von Dreck und auch Gestrüpp. Und es setzt sich alles sofort zu und der Reifen dreht dann nicht mehr. Das war auch sehr nervig. Ständig anhalten mit der Nagelschere, das freikratzen.
Waren unterwegs sonst noch Schwierigkeiten? Wie war es für die zum Beispiel mit Hunden, von denen man im Vorfeld sehr viel gehört hat, so nach dem Motto, Griechenland ist das ärgste Land bezüglich Hunde?
Also mit Hunden habe ich bis jetzt auch beim Two Volcano Sprint, wo es auch viele Hunde gab und Leute gebissen wurden, habe ich noch nie Probleme gehabt. Also ich fahre einfach stoisch weiter. Ich beachte die überhaupt nicht. Ich fahre nicht schneller deswegen. Ich fahre nicht langsam. Ich gucke die nicht an. Die rennen dann neben mir her und kläffen und springen vielleicht einmal so ein bisschen an. Aber ich ignoriere die einfach komplett, fahre stoisch weiter. Und da ist bis jetzt noch nie was passiert. Also damit fahre ich ganz gut. Man darf auch eigentlich keine Angst zeigen, habe ich mal gehört, weil die das dann riechen oder wittern können. Und ich tue einfach so, als wären die gar nicht da. Also ich blende es komplett aus, fahre weiter und die rennen dann meistens ein paar hundert Meter mit und dann lassen sie einen wieder in Ruhe. Klar, es ist schon manchmal nervig, aber hatte ich jetzt zum Glück keine Probleme. Bären habe ich auch nicht gesehen diesmal, im Gegensatz zu anderen, die auf dem Albanien-Parcours.
Ja, welche, genau.
Yeah. Ich glaube, zwei, drei Leute haben da wirklich Bären gesichtet.
Dazu gestern bei der Siegerehrung dann einen Sonderpreis geben für die Bärensichtung. Ich glaube, an Höhm oder so haben sie dann hergegeben für Bärenschutz.
Schlangen habe ich gesehen, also überfahrene Tote, relativ große Schlangen. Da habe ich dann auch kurz überlegt, ob draußen schlafen so eine gute Idee ist.
Und Schildkröten, oder? Ganz
ja, viele Schildkröten, ja. Erstaunlich.
Ich habe es so lustig gefunden, es gibt ja diese Transcontinental-Gruppe auf Facebook, wo halt sehr viele Teilnehmer auch posten und halt Fans und Dotwatcher. Und irgendjemand hat unterwegs so ein Foto von einer Schildkröte gepostet und gesagt und dazu geschrieben, Vorsicht, er ist gerade von einer wilden Bestie attackiert worden.
Ich habe mal eine gesehen, die lag auf dem Rücken und dann wollte ich anhalten, um sie umzudrehen, aber sie hat es dann aus eigener Kraft geschafft. Okay.
Ich bin mir gar nicht sicher, jetzt ernsthaft, wenn du über Schildkröten fährst, ich meine, hoffentlich passiert ihr nichts, dass der Bouncer haltet, aber ich glaube, das kann ein Sturz werden, oder? Wenn du das Vorderrad wegzieht, das ist wie wenn du über einen großen Stein drüber fährst.
Denke ich auch. Einer hat erzählt, er hat eine Katze überfahren und wäre auch fast gestürzt dabei. Und er glaubt, die Katze hat es nicht überlebt.
Ah, shit.
In der Abfahrt. Ja, das kann natürlich immer passieren.
Ja, Abfahrten, gerade in der Nacht, sind nicht echt immer so. Hast du die Passage auch erlebt, wo man zur griechischen Grenze hin, also wenn man endlich quasi die Gravelhölle in Albanien quasi hinter sich hat und dann ist man dort, ich glaube, Leskovic oder so heißt der letzte Ort, wo es dann 10 Kilometer bergab geht zur Grenze hinten, Griechenland. Mhm. Und da ist plötzlich super schöner Asphalt. Mit dem rechnet man gar nicht. Und dann ist aber, die 10 Kilometer sind durchgehend perfekt asphaltiert und in einer Kurve, nämlich genau, ist 20 Kilometer brutaler Schotter.
Meter, nicht Kilometer.
Meter, genau, ja. Wirklich. Sie haben für 10 Kilometer haben sie Asphalt gehabt, aber für 20 Meter hat es nicht gereicht. Und das ist halt echt brutal, weil du fährst du quasi im Vertrauen, jetzt hast du endlich wieder scheine Straßen und plötzlich ist in der Kurven.
Ja, das war so direkt nach der Linkskurve. Ne? Man kann es nicht sehen, viel zu spät, ist da mit richtig hoher Geschwindigkeit in so tiefen Schotter rein.
Genau.
Das war sehr gefährlich. Ja.
Ich bin eben im letzten Moment noch bremst, aber sonst wäre ich da mit 60 reingefahren, so bin ich nicht mit 25 oder so reingefahren.
Das war einer der gefährlichsten Momente, fand ich im ganzen Rennen.
Ja.
Weil du hast es so spät gesehen und bist da mit viel zu hoher Geschwindigkeit reingeknallt in diesen Schotter.
Und da das in der Nacht zum Beispiel zu fahren, also es ist immer Wildwechsel und eben der unerwartete Schotter. Also ich bin in der Nacht auch, obwohl mein Licht echt super stark ist, aber immer mit einer Sicherheitsreserve gefahren. Mhm.
Ja, was ich auch nicht beachtet hatte, unten dann an der Grenze, die war ja nachts geschlossen für 10 Stunden oder so, der Grenzübergang, dann nach Griechenland, Albanien, Griechenland.
War das so?
Ja, das sind Teilnehmer, sind da nachts angekommen, mussten 5-6 Stunden warten, bis zum Morgen, bis die Grenze wieder geöffnet hat.
Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich auf das vorbereitet. Ich habe das versucht zu recherchieren und habe eine Alternativroute gehabt und ich habe gewusst, wenn ich an einem gewissen Punkt, also so 50 Kilometer davor, wäre glaube ich die Option abzuzweigen gewesen. Wenn ich zu einer gewissen Zeit bei dem Punkt bin, muss ich die Alternative fahren, weil da gibt es einen größeren Grenzübergang. Hm. Aber ich war zum Glück tagsüber dort, wo das für mich kein Thema war. Und andererseits habe ich mir gedacht, wer weiß, ob albanische Grenzbeamte die Öffnungszeit in Google eintragen. Das interessiert den nicht. Also vielleicht kann man Google gar nicht vertrauen. Und angeblich hätte man in der Nacht meines Wissens mit dem Rad schon durch können, aber nicht mit Autos. Aber anscheinend war das eh falsch. Also
ich habe gehört von Leuten, einer hat es geschafft. Also du musst ja aus Albanien raus über die Grenze und dann nach Griechenland rein.
Ja, genau.
Der hat es geschafft in der Nacht mit viel Betteln und irgendwie haben sie ihn durchgelassen und andere aber nicht. Mhm. Die haben 5-6 Stunden da gewartet und geschlafen bis zum Morgen. Und ich hatte das halt auch überhaupt nicht beachtet und bin zum Glück immer tagsüber da gewesen. Also es waren anscheinend 2 Grenzübergänge, wo das so war, wo ich dann gut durchgekommen bin. Aber das war auch wieder was in der Planung, was ich einfach nicht berücksichtigt habe, dass das Ganze nachts dann geschlossen sein können. Mhm. Bei mir löst sich die ganze Haut an den Fingern von diesem Parcours. Das ist
bei mir jedes Mal so. Das oft erst so 2-3 Wochen später löst du dann die komplette Handfläche ab.
Ja, ich bin jetzt auch gestern ja wieder 115 Kilometer Rad gefahren und meine Hände, die vertragen das noch nicht wieder. Die werden ständig taub oder schlafen ein, ich muss sie ausschütteln. Also meine Hände haben, glaube ich, am meisten gelitten. Hintern geht schon wieder ganz gut, Füße gehen auch wieder. Aber einfach von diesen ganzen Schlägen, die Hände, boah.
Was ist jetzt so das Fazit oder sagen wir so, was war denn jetzt das Schönste eigentlich? Du hast ja viele so Momente erlebt, die nicht so super waren, aber was waren so die schönsten Erlebnisse?
Das ist schwierig zu sagen. Also vieles verschwimmt auch so in Erinnerung jetzt, weil ich die ganze Zeit so müde eben war. Ja, was waren die schönsten? In Montenegro bin ich da durch, in der Nähe vom Durmitor-Nationalpark, durch so eine schöne Schlucht gefahren. Das war ein schöner Abschnitt.
Also du warst ja sicher beim Grenzübergang Hum hast, ja? Also wo man über die kleine Holzbrücke drüber fährt. Ne? Du hast erst Grenze Bosnien, dann die Holzbrücke und dann Grenze Montenegro.
Wahrscheinlich.
Und dann geht's halt durch diese super schöne Schlucht, wo der große Stausee ist und die vielen Tunnels und... Das ist halt auch für mich immer so das Highlight. Das bin ich zum zweiten Mal gefahren.
Ja, dieser Abschnitt war sehr schön. Das war ein Highlight. Aber sonst, also richtig schöne Momente, kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht so dran erinnern. Die Zielankunft habe ich mir vorher natürlich auch wunderschön ausgemalt. Wir kommen direkt am Meer an, kann baden gehen, es ist endlich vorbei, kann entspannen. Aber in der Realität war es dann doch wieder ernüchternd. Also gerade, ich bin dann nochmal gestürzt hier kurz vom Ziel, weil es wahnsinnig steil hoch und runter ging durch die Stadt. Mein Tacho ist ausgefallen am Ende, ich musste mit dem Handy navigieren. Also in einer Hand das Handy, in einer Hand nur an der Bremse. Das dann durch den Stadtverkehr auf glatten Straßen, steil hoch und runter, bin ich nochmal gestürzt. Und dann kommen wir im Ziel an, es gibt nichts zu essen, nichts zu trinken, man hat keine Klamotten. Ich habe dann die Klamotten, die ich 10 Tage lang anhatte, eben ausgezogen. Und dann geht der Stress ja weiter, man muss dann erstmal Klamotten kaufen gehen, Essen kaufen gehen, sich eine Unterkunft buchen, da irgendwie hinfahren. Und das alles, wo man nur noch entspannen will und sich ja eigentlich überhaupt keine Lust für irgendwas hat. Aber es dauert dann noch einige Stunden, bis man irgendwann mal in der Unterkunft liegt und was gegessen hatte, bis man wirklich entspannen kann. Also das passt irgendwie zum ganzen Rennen, dass die Zielankunft dann...
Anzerbohrte Zielankunft.
Ja, nicht so schön war, wie ich es mir vorher ausgemalt hatte.
Zumindest hast du schon ein paar Leute gehabt, die quasi empfangen haben
oder ja, also, die da waren. Das ja, du warst ja da schon ausgeruht, frisch geduscht, einen Tag schon im Ziel gewesen. Ich meine, du warst einen Tag vor mir im Ziel, das sind Welten. Das ist
ja, es ist trotzdem, wenn man jetzt rein deine Probleme abrechnet und jetzt quasi nur die die Leistung am Rad hernimmt, war wahrscheinlich gar nicht so viel Unterschied da. Aber ich meine, ich habe natürlich auch meine Probleme gehabt und alles Mögliche lösen müssen unterwegs. Das gehört da einfach dazu.
Nee, also meine Leistung auf dem Rad, die war auch schlecht. Also von der Form, die ich beim Bihard hatte, war irgendwie nicht mehr viel übrig. Ich habe mich gefühlt, als bin ich ein ganz anderer Fahrer. Ich habe mich nie gut und stark gefühlt auf dem Rad. Nie. Und beim Bihard habe ich das am letzten Anstieg noch, habe ich mich noch gut und stark gefühlt.
Habe ich gesehen, ja.
Und diesmal halt während des ganzen Rennens überhaupt nicht. Vielleicht war der Fehler, ich bin die Woche vorm Rennen kein Rad gefahren. Also wirklich eine Woche lang 0 Kilometer. Und beim Bihard bin ich ja eine Woche davor 1000 Kilometer gefahren. Das hat mir irgendwie deutlich besser bekommen. Vielleicht war das auch ein großer Fehler, dass ich einfach zu wenig voll gefahren bin.
Ja, vielleicht kommt jetzt die Form wieder.
Ja, also gestern beim Fahren, es ging doch besser, als ich dachte eigentlich. So nach, ich weiß gar nicht, 4-5 Tage nach dem Ziel. Vielleicht gibt es einen kleinen Formschub. Ach ja, und eine Sache, die ich noch sagen wollte, was mich auch während des Rennens immer gestört hat, dass ich nirgendwo anhalten konnte. Also man ist ja an wunderschönen Plätzen vorbeigefahren, man hat Leute gesehen, die, also ich bin an Dorffesten vorbeigefahren in den Alpen, wo Live-Musik war, in Albanien an mehreren großen Hochzeiten, da habe ich auch einmal angehalten, da war eine riesen Hochzeitsgesellschaft mit Live-Musik, gutem Essen, die haben ausgelassen getanzt und ich habe da vom Zaun angehalten, habe da mein trockenes Weißbrot gegessen und habe auch meine Lebensentscheidungen hinterfragt, die mich dazu geführt haben, dass ich jetzt da draußen vorm Zaun stehe, stinkend, müde und kaputt und mein Weißbrot esse und die da drin den Spaß ihres Lebens haben. Und auch so, dann sieht man Leute, die da am Fluss Rafting machen und die halt ihren Spaß haben und an schönen Orten Picknick machen oder was auch immer. Und man selber hat keine Zeit, irgendwo anzuhalten und zu verweilen. Man muss immer weiter, Stress. Das hat mich diesmal auch enorm gestört. Also das, wenn es für 4-5 Tage für eine begrenzte Zeit ist, dann kann ich das gut ausblenden alles. Aber dadurch, dass es eben so lang war, hatte ich irgendwann Lust, einfach anzuhalten und dann mal kurz zu bleiben. Oder ich hätte gerne dann mitgemacht bei der Rafting-Tour, bei der Live-Musik mit zugehört, mal eine halbe Stunde. Aber das ist alles nicht drin. Und das hat mich eben diesmal mehr gestört als sonst. Und ich bin dann an Orten vorbeigefahren, wo ich wahrscheinlich nie mehr hinkomme. Und ist einfach nur kurz durchgefahren und weg, ne?
Ja, was mich manchmal in der Hinsicht stört, also ich bin dann schon so in dem Rennmodus drin, dass ich das kurz nehmen kann, aber einfach halt die Landschaft. Du fährst dann halt teilweise durch die geilsten Landschaften, die es gibt, aber im Dunkeln.
Ja, du siehst und dann gar nichts.
Im Nachhinein siehst du dann Fotos von anderen Teilnehmern. Wahnsinn, wie schön es dort ist. Und du hast einfach nichts gesehen, außer den Scheinwerferkegel und hast irgendwie aufpasst, dass du nicht stürzt in der Nacht.
Ja. Ja, auch bei diesem Gravel-Parcours immer, das siehst du auch fast nicht zu der Landschaft, weil du musst dich so konzentrieren auf die 10 Meter Straße vor dir, dass du überhaupt keine Zeit hast, mal hochzublicken rechts und links, wo du eigentlich gerade langfährst. Das ist auch immer schade. Auf der Straße geht es ja noch besser, aber im Gravel muss man sich so voll konzentrieren.
Aber das heißt, Sturz hast du wirklich nur den letzten gehabt, quasi in Thessaloniki, oder?
Ja.
Am letzten.
Und da war auch die Straße gerade so glatt, dass ich gerutscht bin wie auf Eis und ich habe nur eine winzige Abschürfung hier am Knie. Es ist so gut wie nichts passiert bei mir und beim Rad, weil die Straße einfach so rutschig war.
Ja, das war das, wo ich ein bisschen das im Nachhinein das Video um sich sehr viel Leute angeschaut, wo ich da so rumgeflucht habe und gesagt habe, hey, ich schiebe das Radl bergab, weil es ist so gefährlich. Ja. Und ich habe mir gedacht, hoffentlich passiert da nichts. Also wenn man da vielleicht nicht so der super geübte Techniker ist am Radl oder in der Nacht kommt oder vielleicht wenn es feucht ist, das ist unfahrbar.
Also bei Regen absolut unfahrbar, was wieder teilweise runter 30% runtergefahren sind. Es gibt ja von Red Bull so Videos, wo sie irgendwo in Kolumbien durch so Städte bergunterfahren, also Downhill. Wo sie da durch die engen Gassen heizen, saustall runterfahren. So ähnlich hat sich das angefühlt. Yeah. Also das könnte man hier in Thessaloniki auch machen, so ein Video. Und da mussten wir halt runterfahren am Ende von 10 Tagen Rennen. Fand ich auch grenzwertig. Also hätten wir einen besseren Weg finden können durch die Stadt.
Ja, und der finnische Parcours, die zwei Offroad-Passagen, wie viel bist du da gefahren oder hast du da geschoben zwischendurch?
Nee, ich konnte ja mit den Radschuhen nicht laufen. Also ich bin eigentlich alles gefahren, auch durch den Sand. Also waren vielleicht mal 100 Meter, wo ich mal gelaufen bin, wo der Sand wirklich tiefer. Aber sonst bin ich alles gefahren, aber halt sehr langsam einfach. Also bergunter dann so langsam, dass ich mir immer eine Linie suchen konnte, wo ich mit meinen dünnen Reifen so durch konnte. Das hat mit Radfahren eigentlich nichts mehr zu tun. Das ist Schrittgeschwindigkeit da runterrumpeln. Aber laufen konnte ich nicht, mit meinen Schuhen geht's halt nicht. Ja, durch den tiefen Sand, ich kenne es ja vom Crossfahren, bin ja früher Crossrennen gefahren, man muss dann einfach das Vorderrad sich selber eine Linie suchen lassen. Also nicht versuchen, stur irgendeine Linie zu fahren, sondern das Rad schwimmt dann halt zum Sand und man muss es halt dann ausgleichen. Und ich hatte zum Glück schon ein paar Spuren von dir und Leuten, die vor mir da waren, wo ich dann sehen konnte, wo der Sand tief ist, wo der Sand nicht so tief ist, wo man besser fahren kann.
Wo dann die Spur aufhört und dann plötzlich die Fußspuren beginnen, ja, genau, oder?
Wo schon Leute rumgeschlingert sind. Ich glaube, gerade für die Hinteren war das schon eine ganz gute Orientierung. Also dann konnte man schon sehen, fahre ich lieber rechts, links und mehr am Rand oder in der Mitte.
Ja, aber hast du jetzt so, das Kapitel TCR ist jetzt einmal wahrscheinlich für immer geschlossen, oder? Das,
ja, also es gibt drei Sachen, die mich einfach wahnsinnig stören. Einmal Faktor Routenplanung, wo ich keine Lust habe, hunderte Stunden zu investieren. Das ist für mich Zeitverschwendung. Und wenn ich so viel Startgeld bezahle, dann will ich auch eine fertige Route haben vom Veranstalter. Und nach wie vor bin ich der Meinung, ein Radrennen braucht für alle die gleiche Strecke. Also, dass jeder da was anderes fährt, ist. Damit wäre ich immer noch nicht warm. Dann diese Gravel-Parcours stören mich enorm. Also allein das ist auch schon ein Grund, nicht mehr zu starten. Obwohl man das natürlich mit besserem Material oder geeigneterem Material entschärfen könnte für sich, wenn man einfach breite Reifen fährt und mehr Richtung Gravelrad geht. Und dann die Länge, es ist mir einfach zu lang. Also eine Woche kann ich den Fokus halten und mich so knechten und auf alles andere verzichten. Weil ich gehe einmal, wenn ich an den Start gehe, gehe ich aus meiner Komfortzone raus und dann erst im Ziel wieder rein. Deswegen übernachte ich ja nicht in Hotels, schlafe irgendwo im Dreck, hab quasi während des Rennens null Komfort, gebe das alles auf. Aber für 10 Tage ist es einfach irgendwie zu lang. Also die letzten 2, 3 Tage, ich habe mich vor mir selber geekelt. Ich wollte endlich mal wieder duschen und normale Klamotten anziehen. Und das sind 10 Tage, ist mir zu lang. Den Fokus zu behalten und sich zu knechten und so, das mehr als eine Woche mache ich das nicht mehr.
Hast du jetzt heuer noch was vor? Also ich meine, du hast jetzt die Rundfahrt in Südamerika oder Mittelamerika.
Ja, Südamerika.
Und danach noch was geplant, so im Ultrabereich, oder lass das mal auf die zukommen?
Ja, das Problem ist, dass ich als Vorjahressieger von Transpyrenees einen freien Startplatz bekomme für dieses Jahr. Also das ist ja Anfang Oktober. Und es ist natürlich schon reizvoll, dass ich da nichts bezahlen muss für den Startplatz. Und ich habe auch gute Erinnerungen an das Rennen. Es hat ja auch Spaß gemacht letztes Jahr. Aber andererseits, wenn ich jetzt dran denke, da dauern die Nächte 12 Stunden Anfang Oktober, ist es wieder länger als letztes Jahr. Es sind, glaube ich, jetzt 1.700 bis 1.900 Kilometer. Also wird es mindestens 5 Tage dauern. Und aktuell kann ich es mir noch nicht vorstellen. Aber wer weiß, wenn jetzt die Rundfahrt vorbei ist und ich habe den ganzen September Zeit quasi, mich zu erholen, ob ich dann nicht doch Anfang Oktober wieder auf dumme Gedanken komme. Ich weiß es noch nicht. Muss ich schauen.
Ja, aber jetzt geht es mal zuerst nach Hause, oder?
Ja.
Ich muss jetzt eh dann auf die Uhr schauen. In einer Stunde ist Abreise und jetzt muss ich schnell die letzten Sachen fertig machen.
Ja, ich muss dringend mal wieder nach Hause, in meinem eigenen Bett schlafen ein paar Nächte und mein Rad mal wieder, das ist jetzt auch wieder runtergeritten, Züge, die Schaltung funktioniert nicht mehr, Kette muss gewechselt werden. Also ich muss dringend mein Rad wieder auf Vordermann bringen.
Tretlager? War beim Bihard im Arsch, ist es mittlerweile neu oder hast du das gleiche drinnen lassen?
Nee, ich habe neues, aber ich habe Spiel jetzt drin. Also die Kurbel wackelt. Ich weiß nicht, ob die sich die Kurbel gelockert hat oder irgendwas im Lager ist. Auf jeden Fall ist jetzt Spiel im Tretlager. Und knacken tut es trotzdem. Ich glaube, das kommt vom Hinterrad. Irgendwas knackt einfach immer bei mir.
Jo. Ja. Brech mal auf, oder?
Ja. Genau.
Das schöne, was ist denn heute? Dienstag. Dienstagmorgen. Am Strand, das Wasser plätschert, verabschieden wir uns von Thessaloniki.
Ja, genau. Also, ciao.